Also Sally, vielleicht fangen wir dann ganz einfach damit an, dass du dich kurz vorstellst,
ja.
Wer du bist und was dich so umtreibt.
Genau, also ich bin Sally Azar, ich bin jetzt Pfarrerin in der Evangelischen Lutherischen Kirche in deinem Heiligen Land. Ich bin jetzt Pfarrerin von zwei Gemeinden in Jerusalem, also der englisch- und arabischen Gemeinden. Und das schon seit einem Jahr, würde ich sagen. Also ich war Teil von der englischen Gemeinde schon seit einem Jahr und Teil von der arabischen Gemeinde jetzt seit Weihnachten. Davor war ich in Beit Sahur. Ich bin schon jetzt in zwei verschiedenen Gemeinden oder unserer zwei verschiedenen Gemeinden gewesen. Und bin da als einzige Pfarrerin, würde ich sagen. Also es ist auch eine Herausforderung, würde ich sagen, mit anderen Pfarrern zusammenzuarbeiten. Aber wie gesagt, also es ist eine andere Art Arbeit, wenn man als einzige Frau da ist, auch wenn wenn die alle wissen, dass es eine Frau als Pfarrerin gibt, etwas zu sagen und wie man das lebt oder macht, ist was anderes. Und ich glaube, alle, auch die Gemeinden, die lernen erst jetzt, sich dabei damit abzufinden oder zu schauen, wie sie damit umgehen. Aber in unseren Gemeinden wird es ja schon ganz gut akzeptiert, würde ich sagen. Und es ist nur in der Gesellschaft nicht so viel anerkannt oder nicht anerkannt, sondern überhaupt so nicht gerne gesehen. Ja.
Das war auch meine Erfahrung in Palästina. Ich habe in verschiedenen Ländern gelebt. Aber ich muss schon sagen, also ich arbeite jetzt auch im Auftrag meines alten deutschen Arbeitgebers, der GIZ, wieder im Irak. Ich finde schon, dass ich auch sehr starke patriarchale Strukturen erlebt habe in der arabischen Welt, sowohl in Palästina als auch jetzt im Irak. In Deutschland gibt es sie auch, gar keine Frage. Ja, also Patriarchat ist ja global ein Problem. Aber ich kann mir das schon schwer vorstellen, als junge Frau, erste Frau in dieser kleinen Minderheitskirche, also weil es gibt noch 2% Christen, glaube ich, im Heiligen Land, mehr und mehr gehen, und das ist ja schon, erfordert schon ein Standing.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es ist, ich glaube, das ist auch nicht, von vielen ist, wissen die auch nicht, was es eigentlich bedeutet.
Ja.
Und viele sagen einfach, nee, das können wir nicht unterstützen. Und dann fragt man, warum. Und dann werden sie sagen, ja, das, so wurde es uns vermittelt, dass es einfach verboten ist. Und die fragen sich selber nicht nach, so, ob die nachforschen sollen oder was das eigentlich ist.
Kriegst du das von eigenen Mitchristen mit oder ist es auch von muslimischen Freundinnen und Freunden?
Ich glaube eher christlich, die Muslime. Also es gab viele, die mich auch in den Straßen vielleicht gestoppt haben, wegen meinen Couleur, und gefragt haben, was bist du?
Okay.
Bist du auch eine Nonne? Und dann bin ich so, nein. Und dann habe ich gesagt, okay, was machst du? Und ich gesagt, ich bin Pfarrer. Und dann habe ich gesagt, oh, das gibt's? Dann habe ich gesagt, ja, das gibt's jetzt. Und dann finden sie es halt ganz geil. So. Und dann habe ich gesagt, ich war auch auf einer christlichen Schule, ich verstehe, was es halt, also das ist halt, also wie es mit Christentum und so ist und wie schwer es ist. Aber die es gab schon ganz viel Support von den Frauen, von muslimischen Frauen, dass die gesagt haben, ja toll, das ist schon ein ganz großer Schritt für unsere Gesellschaft und wir hoffen, dass es so weiterhin für die Frauen in unserer Gesellschaft weitergeht. Und also das sind so die paar Frauen, die ich bisher getroffen habe. Und es gibt auch natürlich viele von unseren christlichen Gemeinschaften, die auch mich sehen und sagen, toll, dass du das gemacht hast. Und dann fragen sie, bist du die Pfarrerin? Dann bin ich so, ja. Und dann habe ich gesagt, ach, wie schön. Also es ist viel, viel, viel Glück dabei. So.
Ja, ja.
Und also das meiste, was mich, die meisten, die mich ansprechen, ist es halt in einer positiven Art. Die negativen oder die halt gegen mich so quasi sind, die sprechen mich nicht an.
Ah, ja.
Das ist halt, ich glaube,
die ignorieren das.
Ja, die ignorieren das oder sprechen halt einfach an anderen Plattformen, so auf Facebook oder so, Kommentare und so rein. Habe ich mich daran gewöhnt. Ja.
Gibt es so, also ich sage jetzt mal, Hate Speech ist ja immer in den sozialen Medien ein oder Verleumdung oder wirklich auch zum Teil unter der Gürtellinie Anfeindung. Das erlebst du auch oder erlebst du das gar nicht?
Doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob, also ich glaube, für, es ist ja nichts Persönliches und so, ich, ja. Das versuche ich immer mehr so zu erinnern, also mich daran zu erinnern, weil wenn die halt was gegen Frauenordination und alles, was mit der Kirche zu tun hat, schreiben, ja. Dann doch, also das ist halt, also ist verständlich, dass die halt die Kirche und auch generell Frauen, also die sprechen mich nicht direkt an, sondern generell, dass es halt von der ja. Kirche aus nicht sein, so sein sollte. Ja. Ich habe auch bei der Ordination viele Nachrichten gekriegt, um ehrlich zu sein, so als Heretikerin oder dass ich Teufels, dass ich ja, so Teufels Tochter bin oder so. Also es war lustig. Ja. Ich nehme es mit Humor.
Ja, sehr gut.
Und das ist also klar, es ist nicht so toll, aber ich meine, aber das habe ich schon erwartet. Deswegen ist es nichts, was mich überrascht.
Genau,
ja. Und ich finde halt, dass es halt respektlos von denen rüber ist und ist es meistens auch von Pfarrer selber oder von ja. Priester, von das kommt. Und da bin ich so, ja, nur weil ihr das nicht unterstützt, müsst ihr nicht so sein. Mhm. Aber naja.
Das ist der Punkt, ja. Mhm. Aber das spricht schon ein Thema an, was mich sehr interessiert, weil das spricht ja sehr für deine innere Stärke und deine auch, wir nennen das heute neumodern, vielleicht ein bisschen Resilienz. Also, dass du resilienter bist, du hast es erwartet, du nimmst es mit Humor, finde ich ganz klasse, aber es geht ja vielleicht auch nicht immer. Also, sprich, woher nimmst du diese Souveränität, die du so auch an den Tag legst? Ich finde das ganz beeindruckend, auch wenn ich deine Predigten höre jetzt. World Prayer Day, Weltgebetstag der Frauen aus Palästina, das war ja ein klasse Gottesdienst in der Himmelfahrtskirche, war überall in den Social Media. Da hast du einfach einen starken Auftritt. Woher nimmst du diese Kraft, wenn ich fragen darf?
Das frage ich mich auch manchmal.
Sehr gut.
Ja, aber ich glaube auch durch meinen Glauben und ja. Also das ist das Stärkste, was mich hält. So. Ja. Und auch, dass so viele auch mich in der Kirche und in ja. meiner Familie und Freundschaften Unterstützung kriege, also das von vielen Seiten, ich glaube, das hilft sehr. Ja, ich glaube, da auch meine Kirche dahinter steht, fühle ich mich schon sicher. Und ich bin da, um meine Gemeinden und den Leuten dort zu dienen. Ich glaube, alles, was drumherum ist, ja. interessiert mich nicht,
ja.
Sondern wenn ich, also nur, es würde mich dann interessieren, wenn es meine Dienste abbricht oder, ja. oder unterbricht.
So. Behindert.
Oder behindert,
oder, ja, genau. Das denke ich.
Und dann würde ich halt, ja. dann hätte ich ja. dann ärgere ich mich darüber, dass es so ist, aber ich glaube, ich versuche das immer zu vermeiden, weil ich einfach nicht immer wirklich Lust darauf habe.
Nein, das ist ja auch kein schönes Thema. Nee. Ständig das nur über das Frausein oder über deine Rolle zu definieren, richtig. Anstelle zu sehen, das ist eine geistliche Führungspersönlichkeit. Das würde man bei keinem Mann fragen, ja? Weil man alle automatisch eben immer den Mann im Blick haben.
Genau.
Das ist für uns als katholische Christen natürlich besonders interessant und nicht einfach. Aber ich glaube, wir werden da hoffentlich in meiner Lebzeit noch dazulernen. Nun ist die Situation ja durch den 7. Oktober, wie immer alle sagen. Ich bin übrigens kein Fan davon, weil ich glaube nicht, dass die Geschichte am 7. Oktober beginnt, sondern vor 75 Jahren
genau.
mit der Nakba beginnt. Wir sagen das immer als Solidaritätsbewegung in Deutschland auch. Wir arbeiten intensiv mit Jewish Voice for Peace, mit Combatants for Peace. Also ich habe immer auch in meiner Zeit in Palästina wirklich auf beiden Seiten der Mauer sehr bewusst mit der Friedensbewegung und auch den Menschen, die aus dem Glauben halt für Frieden einstehen und für Lösungen gearbeitet. Leider war das dann 2014 nach dem letzten großen Gaza-Krieg kein Vergleich zu dem, was jetzt passiert, übrigens ganz schlimm. Aber war das dann nicht mehr möglich, auch Menschen über die Mauer zu bringen. Mhm. Ja, wir hatten zum Beispiel Breaking the Silence.
Ja.
Shaul habe ich mehrmals nach Ramallah geholt oder auch nach Hebron.
Mhm.
Und dass er einfach auch mit der palästinensischen Bevölkerung die sich austauschen. Ja?
Ja.
Also die Mauer versucht zu unterhöhlen, sage ich immer. Keine einfache Arbeit, aber jetzt ist das alles nicht mehr möglich, weil es so dramatisch ist.
Ja.
Wie gehst du mit der Situation um?
Nee, ich glaube, es ist wirklich, ich glaube, jetzt ist alles, was schon vorher abgearbeitet war,
ja.
wo wir halt auf dem Weg waren, so miteinander so irgendwas zu machen, das ist alles jetzt zerstört worden. So. Und ich fühle schon, dass es sich sehr viel verändert hat. Und klar gibt es Leid auf beiden Seiten. Deswegen ist es so eine Mauer, dass gerade überhaupt nicht gebrochen wird, um weiterzukommen. Mhm. Und gerade, ja, also es ist ja noch nicht vorbei und alle sind noch so... Also es gibt ja sehr vieles jetzt, das auch in der Westbank passiert und,
genau.
Und wie die Checkpoints auch gerade zu sind. Also ich finde es halt, also es macht ja auch unsere Arbeit als Fahrerinnen im Land schwer, so rumzukommen. Ich habe auch, wenn ich ja in Bethlehem oder in Bezachot oder irgendwo bin, dann habe ich auch Angst, dass die Checkpoints dann zu sind und nicht wo, aber wie soll ich dann rauskommen?
Und wie du wieder nach Hause kommst abends, ja, genau. Ich fahre dann nach Jerusalem, ja.
Ja.
Ja. Wahnsinn.
Und das ist so, ich glaube, das ist für viele so diese Frage. Ja. Und das ist auch all diese Einschränkungen und all diese Elemente, die dazukommen, ist jetzt nur die Frage, ja, wenn die jetzt fertig mit Gaza sind, wird es jetzt zu uns kommen? Ich glaube, das ist so diese Angst, die das gerade alle haben. Und naja, ich empfinde das schon als etwas, das... Ja, also in Jerusalem geht das Leben irgendwie weiter. Mhm. Klar, es ist halt sehr, also die Spannung ist halt groß, wo die viele Israelis einfach mit ihren Waffen rumlaufen und das gibt halt keine entspannte Situation, wenn man in der Altstadt rumläuft und jetzt kommt Ostern und Ramadan und das wird jetzt auch alles nur nochmal krachen, bestimmt so. Das sehen wir schon, wie das dazu kommt, wenn so der Krieg weitergeht, weil dann fasten die alle. Sie fasten sowieso jetzt, sie haben jetzt kein Essen und so.
Ja, ja, dann grausam.
Noch, ja.
Noch schlimmer. Ja.
Und es ist auch so, dass in der Westbank jetzt keine Arbeitsmöglichkeiten mehr gibt. Und viele, die eigentlich da rauskommen, um zu arbeiten und so, die sitzen einfach zu Hause. Und es gibt halt kein Einkommen.
Einkommen, ne?
Ja, und dann ist es jetzt, dann wundern sich, warum jetzt mehr, also jetzt ist die Prozentzahl von Diebstahl ist höher geworden.
Ah, ja, okay.
Nur wegen solcher Sachen. Also, und das ist halt auch in der Westbank. Ja, okay, es gibt Essen, aber man kann es nicht alle können sich das leisten.
Und die Inflation ist wahrscheinlich auch hoch, oder?
Richtig, ja.
Die Preise gehen alle durch die Decke.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist...
Und die PA hat auch kein Geld mehr, die palästinensische Autorität.
Ja.
Die Regierung ist jetzt zurückgetreten unter Steyer.
Ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt vorher oder nachher was einen Unterschied gemacht hat, weiß ich auch nicht.
Ja, das glaube ich. Ja. Ich kenne ihn noch als Bürgermeister, glaube ich, aus der Zeit, wo ich da gelebt habe. Anyway, aber ich finde es schon mit meinen gerade mal 4, 5 Jahren vor Ort, finde ich schon, es gibt keinen Tag, wo ich nicht daran denke. Mhm. Ja, auch wenn ich nicht da bin. Wir haben 35 Kollegen aus Gaza herausgebracht über Rafah, ehemalige GZ-Kollegen von mir. Ganz schwer, aber die sind ja auch traumatisiert, weil nur die erste Familiengrad konnte mitkommen, die anderen sind alle da geblieben.
Ja.
In dieser Hölle, ja. Das
Richtig.
Ist ja wirklich eine Hölle, ja. Und wir sprechen von Völkermord.
Mhm.
Meine Kirchen in Deutschland wollen das nicht hören, wenn ich das sage. Ich finde, man muss es sagen, jetzt durch den ICJ auf jeden Fall.
Ja, ja.
Durch die Klage Südafrikas beim Gerichtshof. Ich finde, es sind ganz wichtige Signale. Nun gehörst du auch verbandelt mit deinem guten Deutsch ja zu einer deutschen Tradition im Heiligen Land, sage ich mal ein bisschen. Als Palästinenserin bist mit Deutsch an der Schmidt-Schule groß geworden. Die deutsche Kirche verhält sich ja sehr ambivalent, um mal das diplomatisch auszudrücken, zu diesem Krieg. Ja, wir werden ständig gefragt, ja, du musst erstmal 5 Minuten die schlimme Vorgehen der Hamas verdammen, bevor du berechtigt bist, dazu zu reden. So ist gerade der deutsche Diskurs. Und ich sage immer in Deutschland, kein Israeli in Deutschland wird gefragt, erstmal die schlimmen Taten von Netanyahu zu verdammen, bevor er sich dazu äußern muss. Also wir haben eine totale Diskursverschiebung, so würde ich das bezeichnen, in der Öffentlichkeit in Deutschland. Wie erlebst du das?
Ja, also ich finde es richtig schlimm, wie Deutschland so generell auf jede Kirche auch darauf reagiert. Und ich glaube, das ist so, was ich nicht als Kirche verstehe.
Ja.
Also auch Pfarrerinnen, also wie kann man einfach so, also es war ja ganz klar so von Anfang an, wir stehen mit Israel. Was bedeutet das denn? Was bedeutet das denn für die Kirchen, die dort sind? Und das ist halt das, ja, schon von Anfang haben wir gesagt, ja, ihr seht uns nicht. Also ja. Und das ist, was die ganze Zeit auch noch stärker und stärker geworden ist. Und trotzdem hat sich nichts daran verändert. So, warum muss eine Kirche sich in so einem Zustand positionieren, wo auch die meisten nicht wirklich verstehen, was da alles vor sich geht. Ja. Und einfach so Vorurteile nehmen und einfach da tun. Und dann kommt alles so, diese Double Standards und so, die einfach da sind. Ja, also es ist halt... Dass man sieht, ja, warum ist das anders, wenn es zu uns kommt, als palästinensischer Volk. Und ja, also es ist halt einfach enttäuschend zu sehen, um ehrlich zu sein, enttäuschend, dass niemand wirklich dafür aufsteht und sagt, ja, nee, was da vor sich geht nicht. Also es geht nicht, dass Kinder jetzt... Kinder, Frauen, also dass die Zivilisten, die dort sind, einfach auch da jetzt ermordet werden und darunter leiden. Ja. Und meinen, ja, aber es ist okay, weil Hamas und dann, ja, also auch diese ganze Sache, dass alle, die irgendwas sagen müssen, zuerst Hamas am 7. Oktober verurteilen. Ich bin so, ja, dann verurteilt bitte alles andere, was auch Israel vorher gemacht hat oder auch jetzt macht. Ja. Auch diese Basic Human Rights Sachen, die eigentlich, die alle gebrochen wurden jetzt in Gaza. Niemand hat irgendwas dagegen gesagt. So, es ist okay. Was ist okay? Es ist okay. Wer seid ihr Gott, um zu entscheiden, ob ein Leben von diesen Menschen sterben soll oder nicht? Also deswegen sind diese Fragen noch so da. Und ich glaube, das hat sich auch auf Weltgebetstag so beeinflusst, weil am 7. Oktober, also vor 7. Oktober gab keine, also wir haben ja mit dem deutschen Komitee gesprochen und so, und es gab nichts dazu, dass irgendwas mit der Liturgie verändert werden soll oder so, und dann die haben es ja übersetzt und alles war gut, ja. Und dann kam der 7. Oktober und auf einmal wollen die Liturgie ändern. Ich bin so, was? Und alle waren so, also um ehrlich zu sein, war die Komitee nicht so richtig überrascht, weil die alle meinten, ja, es ist Deutschland, wir haben es schon sehen kommen. Und ich war so, das ist auch noch trauriger, dass man das so sieht. So diese Art, wie man auf Deutschland guckt und wie die auf uns gucken, war schon irgendwie klar. Und das finde ich halt richtig schade zu sehen. Aber was hat sich bitte an unserer Situation geändert? Deswegen haben wir auch gesagt, nee, okay, ihr habt eure eigenen Probleme in Deutschland, aber tut das nicht auf unsere Situation. Ja. Also lasst eure Probleme da, wo die sind, weil das sind nicht dieselben Probleme, die wir da haben.
Richtig.
Und ich glaube, dass viele einfach nicht verstehen, was da mit Antisemitismus, mit Judentum, mit Israel und Palästina und all diese Sachen, die meisten verstehen das nicht.
Genau.
Und das finde ich halt wichtig, dass die Leute wirklich mehr recherchieren sollen und mehr schauen sollen, was ist bitte daran antisemitisch, und die können nicht eine Gruppe für ganz Palästina nehmen und die sagen ja, ganz Palästina ist so. Ich glaube, dass das auch viel, dass die nicht wirklich die Stimmen der Palästinenser hören, und ich glaube, dass viele denken, oh, die Palästinenser, die sind nicht so selbstkritisch und so. Und ich bin so, ja, ihr werdet natürlich keine Kritik hören, weil es natürlich gibt es Kritik. Alle sind nicht so zufrieden mit, was da alles vor sich geht. Aber trotzdem, alle wollen, dass wir nicht unter einer Besatzung leben.
Genau.
Und und deswegen
das
ist es so.
Aber die Besatzungsrealität wird ja auch einfach häufig verschwiegen. Ja? Also sogar wir in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit, habe ich immer wieder formuliert, als ich noch für die GIZ gearbeitet habe, wir können nicht einerseits das Mandat haben, Palästina zum Staatsaufbau zu helfen, und dann, wenn es darum geht, den Non-State Actor in der UN zu akzeptieren, enthält Deutschland sich. Das war immerhin. Sie haben nicht mit Israel und anderen dagegen gestimmt. Ja, es war schon als Fortschritt gewertet. Aber das ist ja eine Schizophrenie. Und ich finde, diese Schizophrenie hat sich jetzt eigentlich aus meiner Sicht in Deutschland nochmal zugespitzt. Ja, wenn die Staatsräson als Begriff über alles gehängt wird und ich mal sage, wir haben mindestens so viel Raison, wenn man den Begriff mal nimmt, Raison d'être, mit den Palästinensern solidarisch zu sein, weil der Staat für die Juden in Israel mit der Teilungsplan vor über 75 Jahren hat ja die Probleme auch angefangen. Ja, und dann muss man ja mit beiden Seiten zumindest ein Verständnis entwickeln. So würde ich es verstehen. Aber die Kirchen tun sich da generell schwer, weil sie dem Staat folgen? Oder ich frage mich immer, was treibt die Menschen, die ja eigentlich aus einer friedenspolitischen Tradition kommen? Alle unsere großen Kirchen kommen aus einer friedenspolitischen Tradition. Was treibt sie dann, hier die Augen zuzumachen? Hast du dafür eine Erklärung?
Nein, ich hätte was dafür, aber nee. Das möchte ich auch gerne wissen.
Ja.
Ja. Es ist einfach unmöglich.
Ja. Du, in deiner Gemeinde wird das, ich meine, das kann ja gar nicht anders sein. Du kommst auch mit der Kairos-Theologie aus einer anderen Tradition, du siehst verschiedene christliche Traditionen. Wie geht die Gemeinde damit um, mit dieser Situation jetzt?
Ich glaube, also es ist unterschiedlich, weil wenn wir jetzt über die Gemeinden in Jerusalem sprechen, ist es anders als die Gemeinden in der Westbank. Und in der Westbank ist es halt, also auch, ja, die meisten, die ich kenne, die, also ich habe ja eine Gemeindemitgliederin in Bezahut gehabt, wo ihre Familie ja in Gaza auch in der Kirche war, wo sie auch dort eine Schwester dort verloren hat und dann später auch ihren Bruder und noch ihre Nichte und so. Also es ist, die hat viele Gemeindemitglieder, nicht Gemeinde, sie hat viele Familienmitglieder in Gaza verloren.
Oh Gott.
Und das ist, und deswegen, und die konnte sie keinen Abschied nehmen. Und ich glaube, dass ging nicht nur ihr so, sondern es gehen halt verschiedenen christlichen Gemeindemitglieder von allen Gemeinden so, dass dann so quasi Trauerfeiern in der Westbank gab und wo die halt in Gaza weiterhin ermordet wurden. Aber dann haben wir aufgehört, diese Trauerfeiern zu machen, weil es immer mehr und mehr war. Man kommt nicht hinterher.
Das ist grausam.
Und und deswegen ist es halt so einfach ein Trauergefühl und Trauersituation bei uns allen, in allen Gemeinden, dass alle denken, okay, was können wir jetzt machen außer beten? Deswegen kommen die halt, da kommen mehr Leute jetzt zur Kirche, weil Gebet ist das, was wir haben.
Ja.
Und wir schauen halt, dass wir weiterhin für unsere Gemeindemitglieder da sind, dass die halt, dass wir Verschiedenes mit denen tun, dass die ein bisschen, also wir machen, also alle sind so, nee, wir sind nicht in der Lage, so irgendwas Festliches zu machen.
Ja.
Und deswegen ist alles so einfach zusammenkommen, Bibelstunden, so einfach.
Okay.
Es ist nicht so eine Freude, also man kann auch nicht so richtig freudig.
Natürlich nicht. Diese Ostern wird schwer, glaube ich. Ne?
Das wird schon ein schwieriges
Ostern werden, weil wir haben mit dem Partnerschaftsverein mit Ramallah überlegt, ob wir mal Ostern in Ramallah, also jetzt war der. Wollten wir auf dem Weihnachtsmarkt die Produkte aus Ramallah verkaufen, haben wir dann geschafft in Bonn. Mhm. Aber es war auch schlimm, weil ich weiß selber durch meine 5 Jahre dort, wie wichtig der Christmas Tree in Lightning ist, was das für ein großes Volksfest ist.
Richtig.
In Bethlehem war ich dabei mehrmals, als Vera Baboon noch Bürgermeisterin war, in Ramallah mit Musa Hadid, das sind so, also für mich, ich bin ganz nah da dran gewesen und die ganzen Umzüge werden nicht stattfinden wahrscheinlich. Das ist ja gar kein richtiges Ostern.
Nee, aber genau, das ist, das wird schon irgendwie spannend. Aber es ist halt, Ostern haben wir sowieso viele Gottesdienste. Ich glaube, dass einfach diese Gottesdienste gebraucht werden und dass das halt ganz schön ist, dass wir das machen können.
Ja.
Wir wissen nicht, wie es in Jerusalem sein wird. Und wie es mit Schutz sein wird,
Umar so al-Sharif wird, ist wahrscheinlich der Tempelberg, wenn der geschlossen wird, gibt es wieder riesen Aufstände. Ne?
Ja.
Und das ist ja immer leider im Ramadan zu erwarten.
Ne? Richtig, ja. Aber in Jerusalem hat man auch nicht so richtig die Freiheit, um irgendwas zu sagen. Also deswegen sind viele Gemeindemitglieder auch alle zurückhaltend, um ehrlich zu sein, so, dass die halt einfach. Also die haben ja ihre Arbeit, die alle arbeiten halt in israelische Organisationen oder in Krankenhäusern und so. Und ist auch viele unserer Gemeinde, Jugend, die in hebräischen Universität oder so sind, da gibt es in der Zero Tolerance Policy in der hebräischen Universität, also wenn irgendjemand was gegen Israel sagt oder was mit Hamas oder Palästina was zu tun hat, dann werden die rausgeschmissen.
Sofort.
Und, das ist krass. Und, und die provozieren das auch. Viele Israelis provozieren das, dass ich von vielen auch mitgekriegt habe, wie die einfach da sitzen müssen und sich das anhören müssen, was die alles über die Palästinenser sagen, was die alles für für Stich, also für
Schimpfwörter.
Schimpfwörter und nicht nur Schimpfwörter, so was die auch Planung, also dass die sagen, ja, Gaza wird uns zu gehören und wir werden bald nach dahin gehen. Also diese Auslöschungs, also was man mit, also alle, die sagen, ja, was die Palästinenser sagen mit Auslöschung und alles. Also warum kann man nicht dasselbe für Israel sagen, die auch das Ganze, die ganze Zeit über die Palästinenser sagen? Und so. Also macht mal ein bisschen Gleichberechtigkeit im Sinne von, wenn man darüber spricht, dann solltet ihr auch über das andere sprechen, weil das nicht nur auf einer Seite so ist.
Dieser Hate Speech, das ist ja alles unglaublich, also wenn wir den paar Medien, denen wir folgen, Haaretz, Social Media folgen, das ist ja unglaublich eskaliert in den letzten 4 Monaten.
Ja.
Ich meine, das spürst du doch jeden Tag, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also, es ist...
Anfeindungen.
Ich glaube, das ist halt etwas, das man nicht so richtig los, also nicht weg tun kann. Es ist halt einfach die ganze Zeit da und alle müssen sich damit rechtfertigen.
Schrecklich.
Ja.
Es ist sehr schrecklich.
Ja.
Nun bist du ja eine, du sagst, du lebst das aus dem Glauben und du hast so eine starke Überzeugung und ich finde das ganz bewundernswert, aber du hast ja sicher auch Wünsche. Du bist jetzt hier beim Weltkirchenrat. Was wünschst du dir jetzt von deinen Schwester- und Brüderkirchen? Was muss jetzt passieren, damit auch, weil du hast es sehr schön gesagt, dieses Jahreslosung ist, ich sehe dich.
Ja,
und
richtig.
Das passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Die sehen uns nicht. Und ich glaube, das wäre schon auch aus unseren christlichen Überzeugungen, aus unserer Theologie her, aus unserer befreienden Theologie, die wir vertreten, ja total wichtig, dass der Weltkirchenrat und diese großen Organisationen jetzt auch mal, du bist hier in der Kommission, also deutlich Stellung beziehen.
Ja, ich glaube, es ist, ich habe schon viele Wünsche und Hoffnungen, aber ich glaube, die sind nicht so richtig realistisch. Also ich wünsche mir schon, dass es so wird, dass die alle für ein Ende des Krieges alle sprechen würden. Ich glaube hier, was wir jetzt hier in der Kommission machen, das ist, da kommen sowieso keine Statements raus.
Aha.
Aber da können wir trotzdem das irgendwie in der Richtung lenken, dass man das beansprucht, dass das jetzt am wichtigsten, dass es wichtig ist, dass man, dass das rauskommt. Und deswegen hoffe ich, dass auch nicht, also wir sind alle hier Vertreterinnen von verschiedenen Organisationen, von verschiedenen Kirchen. Wenn wir alle so quasi zurückgehen zu unseren Gemeinden, zu unseren Kirchen, zu unseren Ländern und dafür sprechen, dass es ein Ende des Krieges geben soll, dann wird sich schon was bewegen, finde ich.
Das glaube ich auch.
Und deswegen hoffe ich und wünsche ich mir, dass das irgendwie jetzt mehr Leute sehen. Und wenn wir halt selber von unseren Erfahrungen erzählen, und ich verstehe nicht, wenn Leute sagen, ja, aber ich finde, nein, ja, und. Deswegen muss es halt jetzt dazu kommen, dass ihr dafür spricht und also das ist, also wenn wir sagen, was wir da empfinden, kann niemand uns sagen, nee, ihr fühlt das nicht oder ihr erlebt das nicht.
Ja.
Und das finde ich halt am schrecklichsten, wenn Leute uns sagen, was wir da erleben und nicht so richtig uns zuhören und einfach uns vertrauen, was wir darauf sagen. Und das fehlt mir und das hoffe ich, dass wir hier ein bisschen mehr miteinander auf einer Ebene rauskommen und um mehr miteinander zu diskutieren. So.
Sehr gut.
Ja.
Gibt es da erste Signale? Du bist jetzt den dritten Tag hier, bist jetzt nicht so oft in Kommissionen gewesen, aber gibt es da erste Rückmeldungen bei dir auch? Kommen mit Christen aus der ganzen Welt? Und weil ich meine, sie wissen ja alle, was in Gaza stattfindet. Man kann das ja nicht ignorieren.
Nee, kann man nicht. Aber es, also mit den Leuten, die ich gesprochen habe, also ich finde, dass schon viele einfach dazu stehen und sagen, nee, wir wollen das. Und ich glaube, es gibt viele, die sich dafür einsetzen.
Ja.
Aber es sind halt diese großen Organisationen, die da sind. Und wo wir wissen, auch wenn ihr, also gestern hat eine Kommission oder vom Brot für die Welt gesprochen, ja, Basic Human Rights. Basic Human Rights, die sind ja Sachen, die sind auch nicht in Gaza. Die hat ja über ein anderes Land gesprochen. Aber ich meine so, ja, aber das alles, was ihr gerade sowieso besprochen habt, und ihr euch so viel dafür einsetzt, weil die kein Wasser haben, ja, warum ist es dann okay in Gaza? Aber dann haben die ein bisschen darüber auch gesprochen, wie die Wassersituation und alles in Gaza ist. Und ich glaube, dass gestern schon viel darüber angesprochen wurde, über die Situation und wie es halt einfach unerträglich ist mit Essen und die einfach die menschlichen Aspekte, die nicht da sind, wo wir dafür aufstehen müssen.
In einem Best-Case-Szenario würde ich ja erwarten aus der Zeit, ich kenne den Weltkirchenrat noch aus den 90er Jahren, als wir der Kirchenrat einer der führenden Stimmen war zur Abschaffung der Apartheid in Südafrika. Einer der lautesten, die gesagt haben, Apartheid ist Häresie. Mhm. Nun haben wir es, glaube ich, ich sage das mal sehr deutlich, auch wenn viele deutsche Mitmenschen das nicht so gerne hören, wenn ich das sage, haben wir es ja in Israel und Palästina auch mit einer Apartheid zu tun.
Ja.
Mit einer systematischen Ausgrenzung einer ganzen Bevölkerung, die einfach nicht dieselben Rechte hat wie die Israelis, die dort leben. Und ein deutliches Signal wäre aus meiner Sicht zum Beispiel, wenn der Kirchenrat wie damals sagen würde, wir brauchen Sanktionen gegen so ein Land, was die Menschenrechte so mit Füßen tritt und humanitäre Lage in Gaza ist so katastrophal, dass jetzt nicht nur die Menschen an den Bomben sterben, sondern eben, wie du sagst, an Unterernährung, an Wassermangel.
Ja.
Ja, das ist ja schon schizophren, habe ich jetzt die Tage gesehen, ein Bild in den Social Media, dass neben den Hilfspaketen, die von den Amerikanern abgeworfen werden, dann die Bomben fallen, die auch von den Amerikanern oder den Deutschen kommen. Deutschland hat seine Waffenexporte an Israel seit dem 7. Oktober vervierfacht. Verzehnfacht. Ja, ich finde, das ist eine ganz schlimme Situation. Das muss doch die Kirche, die Weltkirche, muss doch da eine Stellung beziehen.
Ja, auf jeden Fall. Also das hoffe ich, dass es dazu kommt, dass die Kirchen hier Stellung dazu nehmen.
Wünschen wir uns das und beten dafür.
Ja.
Sally, ich danke dir sehr für das Gespräch. Willst du uns noch was mitgeben, so als Solidaritätsbewegung, die wir uns einsetzen für Frieden? Was wäre so deine Botschaft an uns, die wir in Deutschland mitten in dieser sehr komplexen Situation versuchen, für gerechten Frieden uns einzusetzen?
Ja, ich glaube, ich würde einfach mich dafür bedanken, dass ihr euch dafür einsetzt und ich euch in so viel dafür tut. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, was ihr da macht. Und deswegen hoffe ich und schenke euch oder wünsche euch sehr viel Stärke und Segen dafür.
Gleichfalls Segen für dich und deinen starken Mut. Du bist in unseren Gebeten. Vielen Dank.
Dankeschön.